So, liebe Geschwister, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch an diesem schönen Sommertag. Tut schon wohl, gell? Und ja, ich darf euch alle sehr herzlich begrüßen und ganz besonders begrüße ich den Albrecht und die Rosi, die gestern schon zu uns gekommen sind. Und gestern war ja hier auch schon Versammlung. Da werden wir bestimmt noch ein bisschen was wiederholend hören, so wie ich dich kenne, Albrecht. Einen kleinen Teil zumindest. Und ich möchte gerne beten zu Beginn. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass wir hier zusammenkommen dürfen. Ich danke dir dafür, dass wir von dir geschenkt bekommen haben, Räume zu besitzen, in denen wir uns treffen dürfen, ungestört. Ich danke dir dafür, dass du uns die äußeren Möglichkeiten schenkst, hierher zu kommen. Ich danke dir aber ganz besonders dafür, Vater, dass du unsere Herzen immer wieder willig machst und sehnend und verlangend danach, Gemeinschaft zu haben unter deinem Wort, nicht nur jeder für sich in seinem Kammer, sondern Vater, dass es uns ein Wunsch ist, uns ins Gesicht zu schauen und uns zuzusprechen und zu ermuntern, uns in die Augen zu sehen, Vater, und etwas von dem sehen zu dürfen, was du in einem jeden von uns hineingelegt hast. Eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Und ja, Vater, ich darf dich auch darum bitten, dass wir immer mehr auch solche werden dürfen, die uns nicht mehr dem Fleische nach kennen, die ich nicht mehr an dem herumkritisieren ständig, was dem alten Menschen nach noch vorhanden ist, sondern Vater, dass wir immer mehr das sehen dürfen in uns, was du hineingelegt hast. Wo du wirkst, Vater, mit der Kraft, mit der du deinen Sohn aus den Toten auferweckt hast. Und ich danke dir so sehr dafür, Vater, dass wir das glauben und festhalten dürfen, dass wir neu gemacht sind, dass wir vor dir makellos und unsträflich und gerechtfertigt dastehen dürfen. Und so lass uns doch auch gegenseitig immer mehr uns anschauen, dass wir einander höher achten als uns selbst, dass wir vor der sichtbaren und vor allem vor der unsichtbaren Welt etwas darstellen dürfen von dem, was du in uns hineingegeben hast, damit du verherrlicht wirst, Vater, damit du gerechtfertigt wirst in deinem Handeln und in allem, was du tust. Ich möchte unsere Kinder hinlegen. Ich danke dir dafür, dass es uns erlaubt und möglich ist, dein Wort in ihre Herzen hineinzusprechen, jeden Tag, dass wir das tun dürfen. Und Vater, wir wissen, es wird niemals leer zurückkommen, dein Wort. Es hat immer Wirksamkeit und Kraft. Und auch in diesen kleinen, jungen Menschen, Vater, wird es einmal Frucht bringen, sei es hier oder später. Ich danke dir dafür, dass du uns diesen großen Dienst übertragen hast und wir ihn tun dürfen in aller Demut. Und jetzt darf ich dir diese Versammlung hinlegen. Vater, wirke du mächtig durch dein Wort. Ich darf dir den Albrecht hinlegen, dass du ihm eine große Freude ins Herz schenkst und Freimut, das zu reden, Vater, was dich ehrt. Und du kannst auch schenken, dass alles wegbleiben muss, was dich nicht ehrt, was auf Fleisch vertraut und was selbstgefällig ist. Vater, ich danke dir, dass du in einem jeden von uns den Denksinn erneuerst und das schenke doch auch heute. Und so möchte ich dir jetzt alle Ehre geben, lieber Vater, in deinem Sohn Jesus Christus. Hab Lob und Dank für deine Gnade und für deine Treue. Amen. Wir haben gestern schon aus dem ersten Korintherbrief, aus dem ersten Kapitel, was zu den Versen 18 bis 21 so im Groben gehört und darüber hinaus natürlich. Und heute kommt dann der Teil 22 bis 29 dran. Ich lese aber nochmal ab Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht, eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Soweit von mir und jetzt darf ich den Albrecht bitten.
Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich möchte zuerst herzliche Grüße übermitteln von Willi und Annemarie Breisacher. Er ist ja wieder zu Hause, muss jetzt allerdings an die Dialyse mehrmals in der Woche. Aber es ist deutlich besser geworden in seinem Zustand. Und sein großes Ziel ist der Sommer in Neudorf. Ja. Wer an ihn denken will, möge das tun im Gebet. Dann von Hermann und Ursel möchte ich Grüße ausrichten. Die habt ihr ja auch, kennt ihr zumindest teilweise. und natürlich Regina und Matthias, auch herzliche Grüße. Ja, Entschuldigung, danke. Wird auch schon alt, habe ich festgestellt. Ja, ich danke euch herzlich, dass ich jetzt ohne Jackett predigen darf. Ich habe mich extra rückversichert, dass es nicht negativ auffällt, ja, weil sonst kann es sein, dass da unten so ein bisschen eine Lache entsteht im Laufe des Vormittags. Ja, wir sind an diesem wichtigen Abschnitt, wo unser Gott und Vater durch Paulus gegenüberstellt, was vor Gott etwas taugt und was vor Gott nicht taugt. Und da geht es gleich mit dem Wort vom Kreuz los. Und das ist Torheit denen, die verloren gehen, und denen, die errettet werden, ist es Gottes Kraft. Und so wollen wir jetzt in den neuen Abschnitt, ja, leider ohne große Wiederholung einsteigen, aber keine Angst, denn es geht in dem ganzen Abschnitt eigentlich immer um das vorher Genannte, ja, was vor Gott was zählt und was nicht zählt. Und das bringt Paulus in immer weiteren Nuancen und Richtungen, sodass wir dann auch ohne Wiederholung in diesen Text hineinfinden. In Vers 22, da sagt uns Paulus, dass die Griechen Weisheit suchen. Aber es ist eine kosmische, eine weltliche Weisheit. Es sind eigene Gedankengebäude der Menschen. Und der Jeremia, der hat es Israel bereits schon vorgeworfen. Eigentlich ist es ja Gott, der durch Jeremia spricht. Und das passt hier sehr gut. Und wir hatten gestern ja auch schon ein Jeremia-Zitat, das der Paulus hier übernommen hat, aus Jeremia 9 war es, glaube ich. In Jeremia 2, 12 und 13, da beschreibt er die Sünde Israels. Und es ist streng genommen die Sünde jedes Menschen. Entsetzet euch darüber, ihr Himmel. Ja, wenn Gott zu seinem Volk grundsätzliche Wahrheiten redet, dann nimmt er sehr oft die Himmel und die Erde zum Zeugen. Ja, wenn ihr an das Lied Mose denkt, in 5. Mose 32, das fängt auch an, höret ihr Himmel. Und die Gemeinde hat ja auch was mit den Himmeln zu tun. Warum? Weil sie nach Epheser 3 Zeugnis geben soll durch das, was sie in ihrem Leben, im praktischen Leben lebt. Daran soll die unsichtbare Welt, also die Himmel, erkennen, was Gottes Weisheit ausmacht. Entsetzet euch darüber, ihr Himmel, und schaudert und starret sehr, spricht Jahwe. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Erstens, mich, den Boden lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich zweitens Zisternen auszuhauen, geborstene Zisternen, die kein Wasser halten. Wer die Quelle, den Schöpfer, verlässt, der muss sich zwangsweise mühen, abrackern, ja, im Aushauen von Zisternen. Und all die Philosophien aller Schattierung, die wir in der Welt finden, die können kein Wasser halten. Ja, die geben was von sich, aber das zerrinnt wieder. Und sie geben keine Lösung der brennenden Fragen nach der Bestimmung des Menschen, geschweige denn über Leben und Tod. Und das sind doch die entscheidenden Fragen der Menschheit. Wo kommt der Mensch her? Was ist seine Bestimmung? Wo geht er hin? Israel dagegen fordert Zeichen, sagt Paulus hier in unserem Text. Das ist bekannt und das Problem dabei ist, weil sie ihre eigenen Zeichen fordern, von denen sie glauben, der Herr müsse sie tun und dann würde er sich als Messias ausweisen. Damit, ja, übersehen sie praktisch die hunderttausenden Zeichen, die der Herr Jesus ständig getan hat. Sie haben immer das, auf das geschaut, was sie selber sich überlegt haben, was er tun müsse. Der Herr Jesus sagt selber dazu in Matthäus 12 die bekannten Worte in 38 bis 40. Dann antworteten ihm etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Denn gleich wie Jonas 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, also wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Das heißt, der Herr Jesus hat sein Volk darauf hingewiesen, ja, wenn ihr mich beurteilen wollt, dann müsst ihr eure Bibel lesen. Warum denn? Weil die Schrift, die sie damals hatten, die hat genau von dem geredet, was der Herr Jesus getan hat und was er gepredigt hat. Natürlich hat er entsprechend dem Fortgang der Heilsgeschichte manche Dinge hinzugefügt, aber er hat immer die Grundlage seines Dienstes praktisch und das Reden war immer aufgebaut auf dem Alten Testament. Und so hätte Israel das Zeugnis der Schrift gehabt, festzustellen, aha, der ist tatsächlich, wir müssen auf keinen anderen warten. In Kapitel 16 Matthäus, da kommt sie wieder mit der Frage, tu uns Zeichen. Und was sagt er? Er gibt ihnen dieselbe Antwort. Das Zeichen Jonas. Und das lehrt uns auch Folgendes: Wenn der Herr uns einmal etwas sagte, ein Wort wichtig gemacht hat, und wir glauben nicht, dann verweist er uns beim nächsten Mal in derselben Sache wieder auf das schon einmal bezeugte Wort. Denn was er einmal sagt, genügt. Er muss nicht nachbessern. Und er ändert unseretwegen seine Prinzipien nie. Ja, nie macht er das. Hat er nicht nötig. Vers 23, so auch Paulus, er macht seinen Zuhörern nicht den Herrn Jesus so lange auf verschiedene Arten schmackhaft, bis sie sich doch letztendlich überreden lassen. Nein, er verkündigt oder er heroldet ihn nur gekreuzigt. Es gibt keinen anderen Herrn Jesus, außer dem anderen Jesus durch satanische Einflüsse, wie das 2. Korinther 11 zeigt. Aber einen Herrn Jesus gibt es nur einen. Weil eben sein Tod die Finsternis entmachtete und das Leben brachte. So sagt er in 2. Korinther 4, Vers 6. Denn der Gott, der sprach, aus Finsternis leuchte Licht, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis des der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Das heißt, Gott erkennt man im Angesicht Jesu und nichts durch nichts anderes. Natürlich geht die Botschaft des Paulus anvertrauten Evangeliums weit über den Tod Jesu hinaus. Das ist keine Frage. aber die Grundlage ist sein Sterben. Und der Blick Paulus geht natürlich bis zur Vollendung, dass Gott alles und in allen werde. Wobei das im Alten Testament auch bereits schon bezeugt ist. Zahlenmäßig sogar häufiger wie im Neuen. Sonst wäre ja das Evangelium Gottes eben eine Philosophie oder eine Religion. N plus 1, wobei N die Anzahl der vorhandenen Religionen und Philosophien ist. Und wenn der Herr Jesus wieder eine Religion gebracht hätte, ja, dann wäre das halt noch eine weitere. Er ergänzt noch, den Griechen ist es eine Torheit, das Kreuz. Denn sie finden einen toten Gott ihrer Philosophie nach für unwürdig, für diametral entgegen, was sie als gut bewerten. Dann natürlich ist der Tod am Kreuz den Juden ein Ärgernis. In Galater 5 sagt Paulus, Vers 11, ich aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, was werde ich noch verfolgt? Dann ist ja was? Das Ärgernis des Kreuzes hinweggetan. Warum ist es ein Ärgernis? Die Emmausjünger, die haben das ja ausgedrückt. Wir dachten, dass er Israel erlösen würde. Hat er das getan? Natürlich, aber anders als sie erwartet haben. Sie haben gedacht, er wirft jetzt die Römer raus und damit erlöst er Israel. Und der Herr Jesus hat was viel Wichtigeres getan. Der hat sich um ihre Sünde gekümmert und ist um ihrer Sünde willen gestorben. Das haben sie nicht gesehen, weil sie geguckt haben auf das, was der Herr natürlich auch noch macht. Aber zuvor musste er ja ans Kreuz und erst dann gibt es Herrschaft. Später zu einem von Gott bestimmten Zeitpunkt. Israel und leider auch viele christliche Leute heute, die wollen nicht wahrhaben, dass A, Gott durch das Erlösungswerk des Christus das Gesetz erfüllte, es B zu seinem Ziel und zu seiner Ablösung brachte und C durch die Gerechtigkeit aus Glauben Jesu Christi vollständig und rückstandsfrei ersetzt hat. Ja, das Gesetz ragt nicht rein in das Evangelium, sondern das ist vorher gewesen. Und danach kommt das Evangelium. Hat der Herr Jesus in dem Gleichnis von dem alten und neuen Wein schon ganz klar gesagt. Neuer Wein gehört nicht in alte Schläuche. Alte Schläuche ist die Gesetzesordnung, neuer Wein ist das Evangelium, in dem Fall für Israel zuerst. Der Galater und der Hebräerbrief sind lebendige und mahnende Kampfschriften zu diesen bis heute andauernden Auseinandersetzungen hierzu. Vers 24. Genau diese Gottesbotschaft vom Gekreuzigten. Und jetzt kommt Paulus wieder auf Vers 18 zurück, bewirkte damals in den dazu Berufenen, nämlich seinen Heiligen, wie Paulus sie in Kolosser 1,26 nennt, die Neuzeugung. Und bei den anderen, die jetzt nicht berufen werden, da wirkt es Ärgernis einerseits und Verachtung andererseits. Und das war nie anders und ist es auch heute nicht. Und die von Paulus proklamierte einfache Predigt, die schlägt allen modernen Methoden und frommem Schnickschnack jede Waffe aus der Hand. Man sagt, ohne diese seien die Menschen heute nicht mehr erreichbar. Das war damals aber schon nicht anders. Und es sind immer wieder dieselben steinalten Argumente des Unglaubens. Ärgernis den einen, besonders den Juden, den Israeliten, Torheit den Griechen, das ist den Nationen. So sagt es die Schrift. Sicher, eine Predigt ohne konzentriertes Wort Gottes ist leer, ist Redestroh. Ja? Wenn man die Politiker reden hört, die erzählen Redestroh. Ja, da kann man das lernen, aber leider tut es auch wird es auch in der Verkündigung manches Mal praktiziert. Besonders dann, wenn viel Zeitgeist und Bewahrung der Schöpfung und ähnliche Themen in die Predigt reinkommen, wo sie nicht hingehören. Redestroh kann kein göttliches Leben zeugen, noch weniger nach der Geburt in eine geistliche Reife führen. Und darum geht es ja, deshalb sind wir ja zusammen. Die Berufenen selbst, also die, die durch das Evangelium gerettet werden sollten von Gottes Seite aus, damals wie heute, ist aber genau diese Predigt Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wir sehen hier ein universales Gesetz des Geistes am Wirken. Ich habe mir das selber mal in einem Merksatz formuliert, und der lautet: Die der Herr vor Grundlegung des Kosmos erwählte und die er dann zu seinem Zeitpunkt, seinem Kairos, ruft, die nehmen genau die verordneten Mittel Gottes an. Und so auch das Wort des Evangeliums ihrer Rettung. Wenn wir also schriftgemäß predigen, dann hören immer die Leute genau hin, die Gott dafür bereitet hat. Ich hatte gestern das Beispiel von der Lydia angeführt. Da heißt es, deren Herz der Herr auftat, sodass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Das heißt, der Herr musste vorher was tun, damit die Predigt nachher eine Wirkung hatte. Und wir glauben manchmal, wir müssen durch die Predigt etwas bewirken. Natürlich bewirkt die Predigt auch was, aber ohne Vorbereitung Gottes ist die Predigt in den Wind. Ja, zumindest geht sie nicht in die Herzen rein, die nicht vorbereitet sind. Wäre es nicht so, dann hätte unser Gott und Vater mit seiner uns vorliegenden Wortoffenbarung einen Fehler gemacht. Und das ist ein absurder Gedanke zu glauben, Gott hätte seiner Versammlung aus den Nationen etwas überliefert, was sie erst auf die jeweiligen Zeit anpassen und mit modernen Methoden präsentieren müsse. In Kapitel 2 vertieft Paulus diesen Punkt noch ausführlich. Wir hatten gestern schon aus dieser Stelle gelesen. Ich wiederhole jetzt nochmal 1. Korinther 2, 3 bis 5. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt war nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, auf das euer Glaube nicht berufe oder nicht bestehe in Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Und wenn ich ein Wort aus der Schrift zitiere, dann geht davon eine Kraft aus. Und damit darf ich rechnen. Ich muss mich selber also nicht drum kümmern, ob ihr nachher alles verstanden habt, was ich da geredet habe. Das ist nicht mehr mein Problem. Mein Problem ist, dass ich das Wort so sage, wie es da steht. Wenn ich das nicht mache, dann werde ich schuldig. Und das, was dann gesät wird, das behandelt der Herr. Ja, indem er vorbereitet oder das gesprochene Wort, das wird bei uns gespeichert und irgendwann später holt der Herr das aus der Versenkung wieder hervor und dann passt es ganz genau in die Situation, wenn ich mich dann erinnere. Vers 25 spricht Paulus vom törichten Gottes und vom schwachen Gottes. Was ist da gemeint? Das törichte Gottes, das ist das Evangelium oder die Heroldsbotschaft, die er predigen lässt. Und das schwache Gottes, das ist das Sterben Jesu am Kreuz, durch das er die Rettung bewirkte, unerwartet für die, welche ihn umgebracht haben. Beides ist stärker als die Menschen. Natürlich gilt, was schon der Psalmist bekannte: Bevor ich gedemütigt ward, irrte ich, jetzt aber bewahre ich dein Wort. Ja? Jetzt aber ist der Zeitpunkt, wo Gott eingegriffen hat in mein Herz, ja, und geöffnet hat für sein Evangelium. Und davor habe ich was? Mich geirrt. Was ist mit dem Schaf passiert? Von den 99, das eine, das sagt der Herr Jesus, das hätte sich verirrt. Und wozu kam er? Um sich um die Verirrten zu kümmern. Also nicht um die Gesunden, die glauben, wir sind alle recht und wir haben das Gesetz, wir haben Abraham zum Vater, wir laufen in die Kirche, wir tun was Gutes jeden Tag und so weiter. Nee, für die Kranken kam er. Jetzt erst mit Hilfe des Geistes und des Evangeliums zusammen erkenne ich, der ich zuvor ein Tor war, Paulus' Aussagen so an, wie sie geschrieben stehen. Und genau das möchte der Herr doch bewirken bei uns. Vers 26 bis 28 folgt Paulus weiter. Das Törichte des Kosmos, also die Predigt, die wählte Gott aus, um die Weisheit der Weisen des Kosmos zu Schanden zu machen und um die Glaubenden zu erretten, nach Vers 21. Und das Schwache des Kosmos, also das Kreuz Jesu, wählte Gott aus, um das Starke des Kosmos zu Schanden zu machen. Er hat genau den Tod seines Sohnes, Jesus Christus, verwendet, um die Starken, das sind alle Kosmokratoren, in der Finsternis, nicht die auf der Erde rumrennen. Ja, da gibt es auch Starke, aber die sind nur Second-Hand-Starke, also in zweiter Ebene, die, die drüber liegen, das sind die Entscheidenden. Die hat der Herr entmachtet. Das schreibt er ja in den bekannten Versen in Kolosser 2, 14 und 15, wo wir lesen, als er, der Sohn, ausgetilgt, die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen oder Handschrift könnte man auch, darf man auch mit Schuldbrief übersetzen. Den Schuldbrief hat der Herr mit ans Kreuz genommen. Der wieder uns war, er hat sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Als er die Fürstentümer und die Vollmächtigen entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. Es sind die Fürstentümer und Gewalten, gegen die unser Kampf gerichtet ist, nach Epheser 6. Wir kämpfen also nicht mit Menschen, sondern mit denen, die hinter denen stehen. Und das ist auch manchmal unser Problem. Ja, wenn wir es mit Menschen zu tun haben, der Manuel hat es in seinem Gebet heute Morgen ausgedrückt, wir haben alle noch das Fleisch an uns. Und was wohnt da drin? Unentrinnbar die Sünde. Ja, und wenn wir uns auf der Ebene der Erde bewegen, dann sehen wir oft eben diese negativen Eigenschaften, ja, dass wir an die Decke springen, wenn uns jemand krumm kommt und so weiter. Dann sehen wir nicht das auf das, was verborgen ist im Innern, den Christus. Ja. Und wir sollen lernen, ja, den Christus im Anderen zu sehen. Das heißt nicht, dass wir uns wie die Axt im Walde benehmen sollen und dass uns das nicht mehr berührt. Darum geht es nicht. Aber wir sollen nicht auf das Äußere schauen aneinander. Ja, das ist wichtig. Und dann kann man auch über die negativen Dinge auch reden, wenn die Augenhöhe wieder stimmt. Ja, wenn ich nicht da von oben runter rede, sondern auf Augenhöhe. Wir hatten gestern schon gesagt, dass sich die Kraft Gottes am Kreuz, dort wo eigentlich das nach außen eine Totalniederlage war, dadurch ausgewirkt hat, dass alle alttestamentlichen Heiligen zum Sterbezeitpunkt Jesu auferweckt wurden. Sie mussten natürlich noch in ihren Gräbern bleiben, weil der Herr in allem den Anfang gemacht hat. Er musste in allem den Vorrang haben, schreibt Paulus. Aber nach seiner Auferstehung sind die alle aus den Gräbern rausgekommen. Aber die Kraftentfaltung war bereits das Kreuz. das, was Gott, das Schwache vor der Welt, erwählt hatte. Und diese Niederlage der Finsternis gegen seinen Sohn, die hat der Herr sogar zuvor verkündigt. Nur hatten sie es nicht erkannt. Warum? Weil sie eben auf ihre Zeichen fixiert waren. Weder die Leute auf der Erde noch die Kosmokratoren der Finsternis hatten das erkannt. Denn wer durch die Rebellion gegen Gott in seinem Innern verfinstert, der erkennt nicht mehr, dass er momentan an seinem eigenen Bankrott arbeitet. Wenn ich mich von Gott abwende, ja, dann gibt mich Gott dahin. Wohin? In meine eigenen Überlegungen. Und die enden irgendwo an jedem Einzelnen seiner persönlichen Welt, wo es nicht mehr weitergeht. Und dort steht dann Gott und sagt, guck, jetzt bist du reif, jetzt kannst du mir deine Hand geben und zieh dich da raus. Weil der Mensch, der dann dort an seiner Wand steht, der merkt dann, Moment, ich komme jetzt echt nicht mehr weiter. Ja, habe alles Pulver verschossen, es geht nicht mehr. Und dann nimmt er die Hand auch. Wenn der Herr 5 Meter vor der Wand kommt, dann sagt er, ach, das schaffe ich noch, lass mir noch ein bisschen Zeit, dann kriege ich das hin. Ja, und wenn der Sumpf bis da steht. In der Vorschattung dazu hat die Schlange Moses, erinnert ihr euch an Mose in Ägypten, die Schlange aller Zauberer aufgefressen. Und als der Mose, den der Gott Israels dem Pharao zum Gott gesetzt hatte, seine Schlange an ihrem Schwanz, also am hintersten und untergeordnetsten Teil, wieder gepackt hat und nach oben gezogen hat, dann wurden diese dämonischen Kräfte Ägyptens symbolisch in seinen Stab eingesperrt. Das heißt, die ganze Geistermacht, die über Ägypten war und die durch die Zauberer zum Ausdruck gekommen war, durch das, dass sie auch Schlangen erzeugen konnten, die hat Moses Schlange gefressen. Und dann hat er Moses sie gepackt und dann waren sie sozusagen in dem Stab eingefroren. Und jetzt war Ägypten bereits geschlagen. Was wir nachher noch an Plagen und an Sachen und an Widerstand des Pharao lesen, das war nur noch Untergangstheater. Nichts anderes mehr. Und so läuft es ja auch am Ende des Äons wieder. Und die letzte Plage in Ägypten, ja alle Gerichte, welche das Land Ägypten, seine Bewohner, Menschen und Vieh trafen, und schlussendlich dann der Tod der Erstgeburt unter Mensch und Tieren, die hatten ihre Wirkung in die unsichtbare Welt hinein. Denn von dort aus ging ja die Feindschaft gegen die erwählten Jahwes letztlich aus. Und es äußerte sich im Verhalten des Pharao. In 2. Mose 12, Vers 12 und 13, da sagt Gott, was er durch das letzte Gericht tun wird. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Lande Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich werde Gericht üben an allen Göttern Ägyptens. Letztlich nicht an den Menschen, sondern an denen, die da drüber stehen. Und das Blut soll euch zum Zeichen sein an den Häusern, worin ihr seid. Und sehe ich das Blut, das Bild für das Blut Jesu, so werde ich an euch vorübergehen. Also auch diese Zusammenhänge hatte Herr Jesus, die konnten die Israeliten sehen an seinem Verhalten. Und es wird keine Plage zum Verderben unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Das Gericht an Pharao, seinem Volk und den Göttern Ägyptens. Jethro, der Schwiegervater Moses, und er war Priester von Midian, das ist ein heidnisches Land gewesen damals, der hatte das aber verstanden. Warum? Weil er, obwohl er ein Götzenpriester war, hatte er noch einen Sinn für geistliche Vorgänge. Und es äußert sich in dem, was er nachher seinem Schwiegersohn Mose in der Wüste gesagt hat, als er Zipporah und die beiden Söhne Moses dorthin brachte. Wir lesen in 2. Mose 18, 8 bis 12. Und Mose erzählte seinem Schwiegervater alles, was Jahwe an dem Pharao und an den Ägyptern getan hatte, um Israels willen. All die Mühsal, die sie auf dem Wege getroffen und dass Jahwe sie errettet habe. Und Jethro freute sich über all das Gute, das Jahwe an Israel getan, dass er es errettet hatte aus der Hand der Ägypter. Und jetzt kommt ein kolossaler Spruch. Und Jethro sprach: Gesegnet sei Jahwe. Das ist genau die gleiche Wortlaut, wie Paulus in Epheser 1, Vers 3 verwendet. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der Ausdruck steht hier. Gesegnet sei Jahwe, der euch errettet hat aus der Hand der Ägypter und aus der Hand des Pharao, der das Volk errettet hat unter der Hand der Ägypter hinweg. Nun weiß ich, der Jethro, dass Jahwe größer ist als alle Götter. Das ist eine kolossale Erkenntnis dieses Mannes. Das war ein Heide. Denn in der Sache, worin sie in Übermut handelten, diese Götter Ägyptens, ja, das war Übermut gegen Israel, gegen den Gott Israels, war er über ihn. Und ist das nicht genau das, was am Kreuz geschah? Wer hat denn den Herrn Jesus eigentlich ans Kreuz gebracht? Das waren doch die Kosmokratoren der Finsternis. Anders hätten doch die Leute unten gar keine Chance gehabt, den Schöpfer aller Dinge ans Kreuz zu bringen, oder? Und Jethro, der Schwiegervater Moses, nahm ein Brandopfer und Schlachtopfer für Gott. Und Aaron und alle Ältesten Israels kamen, um mit dem Schwiegervater Moses zu essen vor dem Angesicht Gottes. Jethro bestätigte damit den Erfolg, dass Gott sein Ziel erreichte, durch all das Geschehen mit Pharao und Ägypten den umliegenden Völkern sichtbar zu machen, dass Jahwe Gott ist und nicht irgendein anderer. Und so bezeugte er schließlich auch noch, 40 Jahre später die Hure Rahab aus Jericho den beiden Kundschaftern, die Josua vor der Einnahme der Stadt dorthin sandte. Das könnt ihr in Josua 2 nachlesen. Das alles war also auch um der unsichtbaren Welt, speziell um der Götter Ägyptens willen geschehen, der Fürsten, die über das Land Ägypten herrschen. Die Kosmokratoren hätten also damals schon lernen können, dass sie bei einer Auflehnung gegen Gottes Sohn, nämlich gegen den Gott Israels, ihre eigene Niederlage einleiten und besiegeln, wenn sie ihn kreuzigen. Ja? Die Kosmokratoren hätten sich eigentlich schon an Ägypten erinnern können. Dort haben sie ja das auch versucht, gegen den Gott Israels loszugehen. Was haben sie gemacht? Sie haben den Kürzeren gezogen. Und jetzt stand er unten auf der Erde in Menschenleib und ging ans Kreuz. Ja. Und jetzt haben sie gedacht, ja, wenn wir den jetzt umbringen, dann haben wir es geschafft. Nicht wissend, dass sie ihre eigene Niederlage geschafft haben am Kreuz. Kostbar, nicht wahr? Und in Jesaja 53 hätten sie es ja nachlesen können. Da steht in Vers 10, Jahwe gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen säen, er wird seine Tage verlängern. Und das Wohlgefallen oder der Wille Jahwes wird in seiner Hand gedeihen. Also bezeugt in Jesaja 53 die Schrift bereits, dass seine Seele geopfert wird, in den Tod geschüttet wird, dass er aber zweitens seine Seele verlängern wird, über den Tod hinaus. Steht also bereits die Auferstehung Jesu schon da. Das heißt, die Kosmokratoren hätten hier lesen können, schlecht, wenn wir den umbringen, der wird weiterleben. Da haben wir ein Problem. Aber das haben sie nicht gelesen oder nicht geglaubt. Und was hat der Herr Jesus zu allem eben noch gesagt? Er verrät nur kurze Zeit vor seinem Sterben, was geschieht, wenn er umgebracht wird. Ihr kennt alle das Gleichnis von den Ackerbauern verdingten Weinberg. Das kennt ihr doch, dieses Gleichnis. Ja? Und da lese ich jetzt ein paar Verse draus vor, 14 bis 18, Lukas 20. Als aber die Weingärtner ihn sahen, den Sohn, den er zuletzt in den Weinberg geschickt hat, vorher hat er ja Knechte geschickt, das waren die Propheten, die Leviten, die den Weg Gottes verkündigt haben in Israel, haben sie alle umgebracht. Jetzt kam der Sohn. Sie überlegten miteinander und sagten, dieser ist der Erbe. Welch, was für ein Erbe denn? Der Erbe des Alls. Das wussten die. Lasst uns ihn töten, auf dass das Erbe unser werde. Und als sie ihn aus dem Weinberg hinausgeworfen hatten, töteten sie ihn. Der Herr Jesus ist außerhalb des Lagers gestorben. Außerhalb Zions. Was wird nun der Herr des Weinbergs ihnen tun? Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Weingärtnern anderen geben. Als sie aber das hörten, sprachen sie, das sei ferne. Er aber sah sie an und sprach, was ist denn dies, das geschrieben steht, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein, zum Haupt der Ecke geworden. Psalm 118, 22, jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden, auf welchen irgend er aber fallen wird, den wird er zermalmen. Die Schriftgelehrten, die hatten aber wohl gemerkt, dass der Herr Jesus die Gleichnisse auf sie geredet hatte, aber sie haben nicht zu Ende gedacht. Ja, weil wenn sie das getan hätten, dann hätten sie gemerkt, wenn wir den kreuzigen, dann besiegen wir unser eigenes Elend, ja, unsere eigene Niederlage. Und hinter den Schriftgelehrten standen doch die Akteure in der unsichtbaren Welt, die Paulus zum Beispiel in 1. Korinther 2, Vers 8 oder auch Kolosser 2, 14, 15 benennt, von denen wir gelesen haben. Und dann schreibt der Johannes in seinem Evangelium, in Kapitel 1, Vers 5, die Finsternis hat es nicht erfasst. Oder man kann es auch sagen, die Finsternis konnte es nicht aufhalten, ja, was Gott bestimmt hatte, das geschehen wird. Paulus beschreibt in Kolosser 2, 15, was David in Psalm 68 prophetisch schon hat andeuten dürfen. Und Paulus referenziert auf diese Stelle in Epheser 4, 8 bis 10. In Psalm 68, Vers 7, da lesen wir, Gott, als du auszogst vor deinem Volke, als du einherschrittest durch die Wüste. Ja, also dort bereits hat der Herr bezeugt, was dann geschehen wird zu einem späteren Zeitpunkt. Und der David spricht hier von dem Felsen, der sie begleitete in der Wolke, also dem Christus. Und dann fährt er weiter in Psalm 68, Vers 17 und 18. Der Wagen Gottes sind zwei Zehntausende, Tausende und Abertausende. Der Herr ist unter ihnen, ein Sinai an Heiligkeit. Du bist aufgefahren in die Höhe. Du hast die Gefangenschaft gefangen geführt. Hast Gaben empfangen im Menschen und selbst für Widerspenstige, damit Jahwe Gott eine Wohnung habe. Wenn der David davon schreibt, dass der Herr in die Himmel gegangen ist, dann steht doch im Grunde schon da, dass er vorher hier unten sein wird. Und der Paulus verlängert ja dasselbe, indem er dann später in seinem Text sagt, das ist ja logisch, dass der hinaufging, dass er vorher nach unten in die untersten Erder ging, um dort alles zu erlösen. Ja? Das ist die Schlussfolgerung, die Paulus aus diesem Vers zieht. Und Vers 18 redet dann eben von der Himmelfahrt des Herrn, seines Herrn. Der Herr sprach zu meinem Herrn, sagt David in Psalm 110. Er hat die Gefangenschaft gefangen geführt und zwei Verse weiter bringt er das auch in den Zusammenhang mit den Ausgängen aus dem Tod. Und er sagt nämlich in Psalm 68, 19 und 20 folgendes, und da steht wieder, gesegnet sei der Herr. Wieder dasselbe Wort, wie der Jethro gesagt hatte. Ja? Tag für Tag trägt er Last für uns. Also unsere Last, deine Last, meine Last, die trägt er täglich. Und wir haben manchmal das Gefühl, Herr, du bist ja gar nicht da, ich merke es nicht. Welch ein Unsinn. Gestern hatten wir gesagt, weil der Christus in uns ist, ist alles da, was wir brauchen. Jeden Tag, jede Sekunde. Wenn wir nur das mitnehmen aus dem heutigen Dienst, diese Nebenbemerkung, dann haben wir schon das Wesentliche kapiert. Tag für Tag trägt er Last für uns. Gott ist unsere Rettung. Gott ist uns ein Gott der Rettungen. Und bei Yahweh, dem Herrn, stehen die Ausgänge vom Tod. Das steht alles schon im Psalm. Kolossal. Ja. Sehr kostbar ist, was David noch ausspricht, dass nämlich Gott, der Gott Israel, selbst in den Widerspenstigen Wohnung nimmt. Also ich gehöre mit zu den Widerspenstigen. Ich sage nichts über euch. Ja. Ich bin auf jeden Fall mit unter denen, die widerspenstig sind. Und Gott hat Wohnung in mir genommen. Gott, Lob und Dank, möchte ich auch an der Stelle sagen. Denn verdient habe ich das nicht. Ja, die Gemeinde besteht aber nach unserem Text in 1. Korinther 1 doch auch aus Törichten, aus Unedlen, aus Nullen, solchen, in denen einst nur das Gesetz der Sünde und des Todes wirkte. Und er redet von Rebellen gegen Gott. Das muss jeder für sich akzeptieren. Im Moment, wo ich das mache, ja, es besteht Hoffnung für mich, wenn ich akzeptiere, dass ich zu denen gehöre, zu dem, was nichts ist. Zum Schluss möchte ich jetzt 9 Punkte noch nennen, einfach hintereinander, die davon zeugen, dass Gott immer das Verachtete und das Minderwertige erwählt, damit niemand sich rühme, damit niemand sich seiner selbst rühme. Wenn wir uns rühmen, dann des Herrn, sagt schon Jeremia. Da geht es jetzt speziell um die Verse 28 und 29. Das Prinzip, dass Gott das Minderwertige erwählt, das lässt sich auch aus anderen Bereichen der Schrift bezeugen und nachweisen. Wie gesagt, 9 Punkte möchte ich dazu noch nennen. Erstens, des Herrn Jesu Niedrigkeit. Das hatten wir ja im Grunde schon gesagt. Und die Stelle in Jesaja 53, Vers 2 und 3, die möchte ich dazu als Kommentar lesen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt, sagt dort Gott durch Jesaja. Und wem ist der Arm Jahwes offenbar geworden? Denn er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Ja, die Wurzel Davids, die war verdorrt. Ja, und dann kam das Leben Gottes, ja, in die Maria und dann entstand in ihr, ja, der Sohn in Niedrigkeit. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, das wir seiner begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Da steht eigentlich von den Männern. Ja, wenn das Alte Testament von Männern redet, dann meint das Alte Testament sehr oft hochgestellte Leute, die was auf sich halten konnten. Ja, von denen wurde er verachtet. Ein Mann der Schmerzen, er war mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir stehen dort stellvertretend für das, was Israel dann einmal sagen wird, wenn sie ihn erkennen werden. Wir haben ihn für nichts geachtet. Und das ist dann der Anfang ihrer Rettung. Zweimal steht in Vers 3, er war verachtet. Und genau diese Form und Erscheinung seines Sohnes, welche Gott um seine Liebe zum Kosmos darzustellen. So lesen wir bei Paulus in Titus 2, denn die Gnade Gottes ist erschienen, Rettung bringen für alle Menschen. Und uns, die wir glauben dürfen, unterweist sie, damit wir die Gottlosigkeit und die kosmischen Liste verleugnend, besonnen und gerecht und Gottes verehrend leben in dem jetzigen Zeitalter. Der Herr Jesus ist also die personifizierte Gnade Gottes. Die Gnade ist erschienen in seiner Person. Für alle Menschen Rettung bringend. Keiner ist ausgenommen. Für uns ist es eine erziehende Kraftentfaltung, diese Gnade Gottes. Ja, damit wir lernen, die Lust und das Böse, das in unserem Fleisch noch vorhanden ist, in Schach zu halten. Ja, dazu sind wir da, dass wir das lernen. Und Gott schafft sogar, dass wir durch diesen Vorgang, in dem wir lernen, das Böse in uns in Schach zu halten durch seine Kraft, dass dann noch ein Zeugnis abfällt für die unsichtbare Welt. Ist das nicht gewaltig? Und deshalb brauchen wir uns über unsere Jämmerlichkeit nicht ständig zu jammern, sondern sagen, Herr, ich danke dir, dass ich, auch wenn ich jetzt so unmöglich bin, wie ich jetzt gerade war, dass du mich trotzdem nicht wegwirfst, sondern ans Ziel bringst. Trotzdem. Zweitens gilt das Prinzip der Wahl des Minderwertigen in der Auswahl aus den Nationen als Völker seinem zwölfstämmigen Volk Israel. Also Gott hat zunächst einmal seinen Sohn als zu einem gemacht, der verachtet war. Und ihn hatte er erwählt, um das ganze Heil für den Kosmos zu bewirken. Und jetzt hat er noch ein Volk erwählt und von denen sagt er in 5. Mose 7, 6 bis 8, denn ein heiliges Volk bist du, Jahwe, deinem Gott. Dich hat Jahwe, dein Gott, erwählt, ihm zum Eigentumsvolk zu sein aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil euer mehr wären als aller Völker, hat Jahwe sich euch zugeneigt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen Jahwes Liebe zu euch. Gott liebt den Kosmos, sodass er gab. Und genau das hat er an Israel exerziert, zum Beispiel für alle übrigen. Wegen Jahwes Liebe zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, so hat Jahwe euch mit starker Hand herausgeführt und dich losgekauft, heißt es eigentlich dort, aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Und wir wissen ja, dass sie nach 2. Mose 19 dazu bestimmt sind, ein Königreich von Priestern zu sein. Also jeder Israelit ist erwählt, ein Priester zu werden für alle Nationen, wenn die Zeit Gottes gekommen ist im Tausendjahrreich. Der Feigenbaum, den der Herr Jesus durch einen Fluch von der Wurzel her verdorren ließ, in Markus 11, könnt ihr das mal nachlesen, oder auch in dem Gleichnis in Lukas 21, 29 folgende, den zählen wir heute wieder. Was hat der Feigenbaum heute? Er hat Blätter. Und was heißt es? Wenn er dort nachliest, dann heißt es, wenn der Feigenbaum Blätter hat, dann ist der Sommer zur Hand. Ja, ich kann den Sommer also von hier aus greifen. Das ist die Situation Israels heute. Blätter, noch keine Frucht, aber der Sommer, wenn die Frucht reift, ist greifbar. So viel dazu. Drittens, ist das Verachtete auch jeder einzelne Auserwählte, den Gott seinem Christus Jesus als Glied zuordnet. Er allein bestimmt, ab wann und in welchem Teil des Christusleibes der dann im Geist hineingetauft und eingegliedert wird. Nachzulesen in 1. Korinther 12, 13 und 18 zum Beispiel, das möchte ich jetzt nicht mehr lesen, das könnt ihr aber selber tun. So wie er hier heute sitzt, hat euch Gott zusammengesetzt. Und da braucht es jeden Einzelnen von euch. Auch die, von denen man denkt, mit dem habe ich immer Schwierigkeiten. Den braucht es aber, oder die braucht es. Und was die Gemeinschaft anbelangt, möchte ich das ganz kurz ein Zeugnis geben. Manchmal bin ich Freitagabends, wenn unsere Versammlung in Stuttgart ist, direkt vom Geschäft gekommen, von irgendwelchem Trubel. Manchmal nicht einmal mehr zu Hause gewesen. Und dann mich trotzdem, obwohl ich nach dem Fleische gesagt habe, jetzt will ich eigentlich nichts mehr hören, da bin ich trotzdem hingegangen. Und dann, wisst ihr, was dann manchmal passiert ist? Ich habe von der Stunde gar nichts mitbekommen. Ja, ich war irgendwo weg. Aber die Gedanken an die Arbeit waren für eine Stunde weg. Warum? Weil die Masse des Geistes Gottes, die Masse des Christus, der in der Versammlung gegenwärtig ist, der hat es einfach weggedrängt. War es dann wert, hinzugehen? Sicher. Wenn ich heimgegangen wäre, hätte ich wahrscheinlich 20 Mal im Bett rumgedreht vorm Einschlafen und wäre nicht zur Ruhe gekommen wegen lauter Gedanken im Geschäft. Natürlich sind die nachher wieder zurückgekommen nach der Versammlung, wenn ich wieder allein war. Aber sie waren für eine Stunde weg. Und das war es doch schon wert. Ja, wo sind wir? Viertens, kommt jetzt. Schon bei der Wiederherstellung aus den Trümmern der ersten Schöpfung wählte Gott das minderwertigste Material, um Adam daraus zu machen, der einmal das ganze von Gott Geschaffene befreien und beherrschen sollte. Er wählte den Staub des Erdbodens. Das hatte ich gestern auch schon kurz erwähnt. Und den Erdboden, den musste er erst aus den Gerichtswassern freischaufeln. Ja? Musste erst Gerichtswasser weg. Nach 2. Petrus 3, 5, wo der erste Kosmos drin untergegangen war. Und dann wurde das Trockene sichtbar. Und aus diesem Material formte er Adam und bestimmte ihn, um über alles übrige Erschaffene einst Herrschaft auszuüben. Und dazu musste natürlich auch der Christus im Zelt aus Staub über diese Erde gehen. Gott hat es so erwählt, dass es so funktioniert und nicht anders. In Hebräer 2,14 schreibt der Hebräerbriefschreiber: Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er, der Sohn, in gleicher Weise an denselben teilgenommen. Wozu? Damit er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, und die befreite, welche durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Und durch den Tod hat der Herr Jesus ja eben auch die Herrschaft übernommen. Und Paulus sagt in Römer 14, Vers 9, er sei jetzt Herr über Tote und Lebendige. Also die Toten werden sogar zuerst genannt, ja, weil das sind wir ja eigentlich alle zunächst mal. Und die Lebendigen, das sind die, die er bereits hat aus dem Tod befreit. Jeder Einzelne, der zum Leib des Christus gehört. Fünftens, es gibt noch weitere Beispiele, die unseres Gottes Genügsamkeit mit niedrigsten Dingen zeigen. Auch was ganz Kostbares lesen wir, und zwar bevor Gott Israel mit Mose über die Ordnung der Stiftshütte redet. Ja, das ganze Zelt und der Prunk mit Gold und Silber und Pfählen und Dachsfällen und so weiter. Herr, der alles, das ausgebreitet wird, sagt Gott zu Mose folgendes: Ihr, Israel, sollt nichts neben mir machen. Götter von Silber nicht, Götter von Gold nicht sollt ihr euch machen. Einen Altar von Erde wäre mir recht, von Staub. Sollst du mir machen und darauf opfern deine Brandopfer und deine Friedensopfer, dein Kleinvieh und deine Rinder. An jedem Ort, wo ich meines Namens werde gedenken lasse, werde ich zu dir kommen und dich segnen. Also Gott, Israel sollte nicht Orte suchen, wo man das hinstellt, sondern sollten warten, bis Gott sagt, da möchte ich jetzt hin. Und nach einer Zeit, dort möchte ich jetzt sein. Ja? Das war die Absicht Gottes. Einen Altar von Erde. Keine Religion würde auf den leisesten Gedanken kommen, irgendwie einen Erdhügel aufzurichten und darauf irgendwelche Opfer darzubringen. Wäre viel zu banal. Wir brauchen immer Gold und Silber und Riesentamtam. Und jetzt kommt noch was, Vers 25. Und wenn du jetzt mit aller Gewalt, das habe ich jetzt eingefügt, einen Altar von Steinen machen willst, dann bitte unbehauene Steine. Warum? Wenn du deinen Meißel über die Steine bringst, dann hast du den Altar entweiht. Das heißt, Gott will nicht, dass ich durch eigenes Werk seinen Altar bearbeite. Also, was heißt es? Hör bitte auf, an dir selber rumzuoperieren, sondern lass es bitte Gott machen. Bleib unbehauen, dann behaut dich der Herr. Und dann funktioniert es auch. Das heißt es auf Deutsch. Wenn du mir einen Altar von Steinen machst, dann sollst du ihn nicht von behauenen Steinen bauen, denn du hast deinen Meißel darüber geschwungen. So hast du ihn entweiht. Und wenn wir jetzt mal die ganzen Prunkaltäre in unseren sogenannten Gotteshäusern sehen, die sind vor Gott, sorry, wertlos. Warum? Wir haben dran gemeißelt. So schön das alles ist für das Auge, ja, aber es verdeckt eigentlich das, was Gott will. Bitte? 2. Mose 20, 23 bis 26. Und jetzt kommt noch was. Du sollst nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen. Also der soll nicht an irgendeinem exponierten Ort stehen, sondern da, wo die Erde ist. Warum nicht? Damit nicht deine Blöße an ihm aufgedeckt werde. Das heißt, wenn ich zu dem Altar hochsteige, ja, dann schaffe ich ja was. Dann baue ich eine Leiter zu Gott. Das soll ich alles sein lassen. Da wird, was wird dann sichtbar? Meine eigene Unfähigkeit, heißt es. Meine Blöße. Unfähigkeit. Gott ist also mit den niedrigsten Materialien für seinen Altar zufrieden. Also können wir doch ganz klar sehen, das, die ganze Sache mit der Stiftshütte, das war nicht Gottes Idee. Das wäre sonst ein Widerspruch zu dem, was er vorher gesagt hat, vor der ganzen Auslegung. Frage ist, nicht der Leib Jesu aus Staub gewesen, als er die Erlösung vollbrachte? Ist nicht unser Leib ebenfalls aus Staub? Und was sagt Paulus von diesem Leib? 1. Korinther 6, Vers 19, oder wisset ihr nicht, dass euer Leib, da wo doch die Sünde drinnen ist, der Tempel des Heiligen Geistes ist, nicht erst wird, er ist es. Und Gott kann das also aushalten, dass er in meinem elendigen Leib, mit dem ich ihn immer wieder betrübe, dass er es zum Tempel erklärt hat. Und ich möchte mich jetzt auch an der Stelle selber ermahnen, hör bitte auf mit dem Jammern über den alten Tempel, ja, über den alten Leib. Denn er ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und der Geist ist der Geist Jesu. Galater 4, Vers 6 hat Gott den Geist seines Sohnes in uns ausgegossen. Und wo hinein? In den Leib. Deshalb sagt Paulus weiter, wisset ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euer selbst seid. Nicht Meißel. Gottes Tempel. Sechstens, und das gilt auch für seine Wohnung hier unten auf der Erde. In Jesaja 57 sagt Jesaja bereits, Vers 15, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt oder bleibt und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei dem der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Wer sich also unter die Aussage des Wortes beugt, dort wohnt er. Und was macht er dann? Um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Sind wir zerschlagen, liegen wir wegen irgendeiner Sache am Boden, dann sind wir nach diesem Wort der Gegenwart unseres Gottes sicher. Auch wenn wir das im Moment nicht glauben können, ja, weil unsere Seele so zerschlagen ist, ja, dass sie nicht mehr rauszieht. Aber da kann ich wenigstens lesen, aha, wenn ich also in dem Zustand bin und es akzeptiere, jawohl, ich bin zerschlagen, dann bin ich mir der Gegenwart meines Gottes sicher. 100%. Und das steht wieder schon im Alten Testament. Weiterer Zeuge in Jesaja 66, wir sind gleich am Ende. So spricht Yahweh: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Jesaja 66, 1 und 2. Welches ist das Haus, das ihr mir bauen könnt? Keins. Und welches der Ort zu meiner Ruhestätte hat auf meine Hand dieses alles gemacht? Und alles dieses ist geworden, spricht Yahweh. Aber auf diesen will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Wann zittere ich vor dem Wort? Wenn ich merke, ich passe nicht zu dem, ja, was das Wort sagt. Ich bin ganz anders. Ich habe mich jetzt gerade verkehrt verhalten, zum Beispiel. Und dann sage ich, jawohl, Herr, leider ist es so, aber da hast du gesagt, du bist jetzt bei mir. Und das ist der Anfang, ist der Wendepunkt, ja, wo es wieder nach oben geht. Siebtens, Gott sucht also Wohnung. Ja, und er sucht Wohnung, wie wir auch in Psalm 68 gelesen haben, Vers 18, in widerspenstigen Menschen, was wir von Natur aus sind. Achtens, und das ist der vorletzte Punkt, auch bei seinen Ansprüchen an den Menschen ist Gott mit sehr wenigem zufrieden. In Micha 6, 6 bis 8 lässt Gott sagen, womit soll ich vor Yahweh treten? Mich beugen vor dem Gott der Höhe, soll ich vor ihn treten mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern? Wird Yahweh wohlgefallen haben an Tausenden von Widdern, an Zehntausenden von Strömen Öls? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Da spricht Gott die Menschenopfer an, ja, die damals gebracht wurden zu Abertausenden. Er hat dir kundgetan, o Mensch, was gut ist, und was fordert Yahweh von dir, als Recht zu üben, Güte zu lieben und demütig zu wandeln vor deinem Gott? Kann man das? Ich behaupte ja. Weil Gott fordert ja vom Menschen nicht, was er nicht kann. Er hat nicht gesagt, du musst dich selber erlösen. Sondern ganz einfach, Recht zu üben, das, was du jetzt als Recht erkennst, üb es. Dann sei gütig, ja, wenn es notwendig ist. Und sei demütig vor mir. Akzeptier mich über dir. Römer 1, ja, Paulus, ist genau das Thema an der Stelle. Micha 6, 6 bis 8. Neuntens, und das ist der letzte Punkt, unser Gott und Vater verwendet unter anderem auch die einfachsten Dinge unseres Alltags, um an uns seine buntfarbige Weisheit darzustellen. Jetzt kommt was, das tut mir selber immer wieder mal, da gibt es Widerstand, ja, weil da heißt Philipper 2, 14 bis 18, tut alles, nicht das meiste oder das, was uns gerade passt, alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen, Vers 15, damit ihr, füge ich ein, dadurch tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr scheinet wie Lichter in dem Kosmos, darstellen oder dadurch festhalten das Wort des Lebens, mir zum Ruhm auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch auch vergeblich gearbeitet habe. Damit möchte ich diese Zeugnisreihe beenden und noch dazu sagen, wenn wir nach diesem geistlichen Muster unser Leben ordnen, dann geschieht genau das, dass Gott es schafft, dass wir Zeugnis abgeben an die unsichtbare und die sichtbare Welt zu seiner Verherrlichung. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, hab Dank, dass dein Wort im Grunde sehr einfach ist, wenn ich demütig genug bin, allem zu glauben, was da steht. Und wenn ich nicht an dem, was da geschrieben ist, herumrechte mit dir, sondern mir bewusst mache, wenn du etwas sagst, dann ist das das Ende allen Widerspruchs, das Ende aller Diskussionen. Und das möchte ich treuer tun und das schenkst du uns allen, jedem, der hier ist. Und du siehst auch jetzt alle unsere Herzen, auch die, die betrübt sind, die betrübter Seele sind, die am Boden liegen. Und so schenk doch, dass dein Wort hier hinein leuchtet und diesen Geschwistern das Licht aufgeht, dass du genau dann, wenn wir es nicht fühlen, gegenwärtig bist. Amen.
Nicht das Herz auf über der Fülle seines Wortes, also ich bin noch beschäftigt. Ich hoffe, lieber Albrecht, liebe Rosi, dass ihr nicht nur zum Geben gekommen seid, sondern dass ihr auch überreich gesegnet nach Hause fahren dürft. Ich danke euch. Sehr schön. Wir danken euch von Herzen fürs Kommen. Wir danken dir, lieber Albrecht, für deinen Dienst von Herzen. Und unserem Herrn vor allem, dass er dich befähigt, immer wieder. Und uns befähigt, das auch zu hören. Und dass es hineindringt in unsere Herzen und umgestaltet. Wollen wir unserem Herrn noch Lob und Ehre geben mit unserem Mund? Mit dem Lied 761.